lasst uns nicht mehr mit den Kindern auf die Bowlingbahn gehen, sondern ins Topgolf gehen und da den Geburtstag gerne feiern. Der erste Schritt muss doch über Spaß kommen. Da braucht man nicht über Etikette, über Platzreife, über Regeln zu sprechen. Ein Kontakt reicht. Da hat dich diese Sportart in ihrem Bann. Und ich finde es großartig, wenn wir mehr solcher Möglichkeiten bekommen.
So, und damit rein in einen neuen Podcast. Lange Rede, kurzes Spiel, eine Premiere, das müssen wir den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen. Wir sind beim Partner-Meeting in Wiesbaden, also wir sind nicht alleine. Ich freue mich auf meinen Gesprächspartner und sage hallo Flo Bauer, grüß dich.
Hallo lieber Konstantin, danke, dass ich hier sein darf und hallo an alle hier im Raum.
Ja, auch von meiner Seite nochmal. Herzlich willkommen. So, Flo, wir wollen sprechen über, wen wundert's, Golf, um diese wunderschöne Sportart. Vielleicht bevor wir anfangen und du ein bisschen was zu deinem Werdegang erzählen kannst. Mein erstes Wochenende, weiß ich noch ganz genau, als ich angefangen habe, war das Final Four Wochenende. Mhm. Das war mein erstes Wochenende, da habe ich schon mal ganz, ganz viel kennengelernt und dich auch kennen und zumindest schon mal hören gelernt. Du warst vor Ort und hast das begleitet. Und jeder, der dich hört und kennt, merkt sofort, wie groß die Leidenschaft für Golf ist. Und vielleicht kannst du das einmal sagen, woher das kommt.
Ja, ich habe selber angefangen zu spielen. Da war ich vielleicht ungefähr 10 Jahre alt und es hat mich relativ schnell, relativ intensiv gepackt. Ich hatte das große Privileg, dass es relativ schnell ging. Ich erinnere mich, wir hatten damals noch irgendwie Platzreife und dann Handicap 36. Es war die erste Saison runter auf, ich glaube, 18, die zweite Saison auf 9, die dritte auf 4 und dann war ich zarte 13 Jahre und habe mein erstes Herrenspiel damals im Willi Schniewinden Mannschaftspreis damals gemacht für den Aachener Golfclub und bin einfach verliebt in diese Sportart seit jeher. Und die ganze Faszination fließt eh durch meine Adern. Das, was ich tue, liebe ich. Mein Herz trage ich auf der Zunge und bin heute ein unfassbar glücklicher Mensch, dass ich das irgendwie alles vereinen kann in der, wie ich finde, großartigsten, wenn auch erbarmungslosesten Sportart, die es auf diesem Planeten hier gibt.
Können wir gleich auch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Lass uns einmal nochmal, ich hatte eben schon gesagt, Werdegang, vielleicht auch ein bisschen, kannst du die Leute mitnehmen und erklären, wie kam es denn dazu, dass du auch journalistisch, heute klang das hier schon an, viele bringen dich mit Golf in Verbindung, weil sie dein Gesicht eben kennen, Gesicht des Golfs im deutschsprachigen Raum. Wie kam es dazu, dass du journalistisch auch Golf begleitest?
Das ist eigentlich Plan B gewesen, ehrlicherweise. Also es war so ein bisschen der Notausgang. Ich war 14 Jahre alt, da habe ich das erste Mal in meinem Leben Theater gespielt. Das war damals ein Stück von William Shakespeare, das heißt The Tempest, der Sturm. Das hatte 24 DIN A4 Seiten Text für eine Meta-Hauptrolle. Und ich bin gefragt worden, machst du mit? Und ich habe gesagt, ja klar. Nur mit dem Hinweis, wenn, dann möchte ich eine Hauptrolle spielen, weil ich mich nicht 3 Monate lang zweimal die Woche für mehrere Stunden in irgendwelche Proben setze, um dann nachher einen pantomimischen Baum zu spielen. Das war mir irgendwie ein bisschen unverhältnismäßig. Und dann guckte mich der Regisseur an und sagte, ja, Moment mal, aber kannst du doch gar nicht. Ich sage, ja, gib mir eine Chance oder lass es. Und dann hatte ich 6 Wochen Zeit, den Text zu lernen und hatte dann eine quasi Bewährungsprobe, hab die bestanden und in diesem Theaterstück war ein Intendant des Bonner Theaters bei der Premiere mit dabei. Und danach habe ich die Liebe zur Schauspielerei auf der Bühne kennengelernt. Und deswegen bin ich nach meinem Abitur nach München auf die Schauspielschule gegangen und wollte eigentlich Theaterschauspieler werden. Also auch nie Film, weil ich habe immer diese Live-Situation total geliebt. Habe aber immer gesagt, wenn das mal nicht hinhaut, dann möchte ich Plan B, diese Liebe zur Sprache irgendwie im Sport zum Ausdruck bringen. Die Schauspielerei war nicht meine Welt. Dieses, ich bin Künstler, ich bin anders, irgendwie alles Drama ist mir ziemlich schnell auf den Zeiger gegangen. Ich war dann eher so die Kategorie rheinischer Prolet, ne, mit dem Herz hoffentlich am rechten Fleck, aber das hat nicht so gut gematcht. Und dann habe ich angefangen zu kommentieren zu Hause für mein Fernsehen, habe Sky oder Premiere damals stumm gestellt, jedes Wochenende 2 Fußballspiele oder Golf kommentiert und irgendwann kam die Telekom und hat ein neues Format gemacht und ich habe mich beworben und habe gesagt, ich kommentiere seit 1,5 Jahren Fußballspiele und Golf fürs Fernsehen. Wenn mich jemand gefragt hätte, für welches Fernsehen, dann hätte ich gesagt, für meinen Fernsehen zu Hause im Wohnzimmer. Hat aber keiner gefragt. Und deswegen war ich damals einer von 2 irgendwie aus 75 Leuten, die diesen Job bekommen haben und so bin ich dann da plötzlich reingerutscht.
Sensationell. Das heißt, du hast den Ton ausgestellt zu Hause und ja, hast denn für dich selber die Spiele kommentiert.
Genau, damals noch mit so einer kleinen Kassette in so einem Aufnahmegerät, in so einem Rekorder und habe einen sehr engen Draht zu meinem Sprechtrainer damals von der Schauspielschule weiterhin gepflegt. Ich habe nämlich damals durchaus so ein bisschen den Aachener Dialekt noch drauf gehabt. Also ich musste auch erstmal so ein bisschen Deutsch lernen. Und das ist in diesem anderthalbjährigen Prozess, hat das dann stattgefunden. Und dann war ich plötzlich mittendrin. Und dann ging es über Sat.1 zu Sky. Und bei Sky habe ich sehr lange dafür gekämpft, Golf machen zu dürfen. Aber es interessiert leider relativ wenig Leute in der Chefetage da. Und wir kennen das ja alle. Entweder man ist fasziniert von dieser Sportart und kennt sie oder nicht. Dann denken die Leute, ist doch gar kein Sport. Also es gibt ja irgendwie diese zwei Pole und Extreme. Deswegen war das ein sehr langer Kampf, der viel Beharrlichkeit erfordert hat. Aber ich tue es bis heute. Ich glaube, Golf ist ein schlafender Riese, sowohl in der Darstellung im Fernsehen und in den Medien, aber auch in der ganzen mit dem ganzen Potenzial, was man in der Vermarktung noch tun kann, insbesondere in Deutschland. Und deswegen haben sie mich, ich glaube, irgendwann war es entweder Mitleid oder sie hatten keine Lust mehr, dass ich sie nerve, wann ich denn darf. Und dann meinten sie, ja gut, dann mach doch bitte einfach.
Wann war das? Kannst du dich noch erinnern? Also wann ging es bei Sky los?
Ich bin bei Sky, bin ich 2014 rein und habe dann irgendwann so 2017 die ersten Sachen im Golf gemacht. Und ich sag mal so, ab 2019 habe ich so die kommissarische Leitung übernommen. Und das war dann offiziell, dass ich auch wirklich die Abteilungen gewechselt habe und dann in den Live-Sport reinging, weil ich war vorher buchhalterisch bei Sky Sport News aufgehangen. Das war so 2020. Und dann war das Erste, was wir angestupst haben, zum Beispiel dieser 24-7-Kanal. Weil das kann man sich gar nicht vorstellen, was wir an Rechten bei Sky gehabt haben. Also es war Korn Ferry Tour, PGA Tour, Featured Groups. Wir hätten 16, 17, 18 Stunden am Tag Live-Golf zeigen können und haben 3 Stunden European Tour und 3 Stunden PGA Tour gezeigt. Weil natürlich alles andere auch wichtiger war. Ne? Wenn dann ein Handballspiel läuft oder irgendwie ein Diamond League Meeting in der Leichtathletik ist und du hast nur einen Sky-Sport-Kanal, zieht Golf immer den kürzeren. Das heißt, wir haben das Mindeste, was wir vertraglich senden mussten, gezeigt. Und dieser 24-7-Kanal, der hat natürlich dann ganz neue Dimensionen eröffnet, glücklicherweise.
In der Tat dann ja auch jetzt schon knapp über ein Jahrzehnt her, wenn du das sagst, dass es dann so losging. Wir wollen natürlich heute auch ein bisschen über so die TV-Situation sprechen. Mit Telekom Magenta Sport ist ein neuer Player nochmal hinzugekommen. Aber was würdest du sagen, aus deiner Sicht, auch wirklich gerne ganz, ganz offen, was hat Sky aus deiner Sicht für den Golfsport in Deutschland über die ganzen Jahre, du hast jetzt schon einiges angesprochen, auch dieses 24-7-Thema, was hat das bewirkt?
Ich glaube, dass es das Fundament für jede Form von Entwicklung gewesen ist. Ohne das schön oder größer reden zu wollen, aber wenn du es nicht zeigst im Fernsehen, hast du keine Chance, Faszination zu vermitteln. Du hast keine Chance, Partnern, Menschen in irgendeiner Form die Plattform zu geben, die Sichtbarkeit zu geben. Und ich glaube, dass wir, ich meine, das ist jetzt über ein Vierteljahrhundert, dass Sky die Rechte oder irgendwelche Golfrechte hat und quasi ein Vierteljahrhundert waren wir die Heimat für im Prinzip alles, was es im Golf gab. Jedes Major, also außer Damengolf, aber im Herrengolf, jedes Major, jedes Turnier, es lief einfach nur bei Sky. Und ich glaube, deswegen ist dem schon sehr, sehr viel zu verdanken. Wenngleich natürlich in einer gewissen Zeit das so ein bisschen einfach dahin plätscherte. Es war mir schon extrem wichtig zu sagen, wenn wir das jetzt anpacken, dann müssen wir es gescheit machen. Und ich glaube, es ist zwingend notwendig, jemanden da zu haben, der diese Sportart kennt, von innen und von außen und sie vor allen Dingen auch liebt. Weil du kannst nur, wir machen es ja nicht für uns und wir machen es ja auch nicht nur für Werbekunden. Du musst es am Ende für die Community machen. Du musst es machen für die Leute, die es interessiert, die neugierig sind, die es sehen wollen, die am Ende ein Abo abschließen dafür. Und deswegen glaube ich, ist da durchaus auch, was die aktuelle Entwicklung betrifft, ein großer Anteil daran, dass Sky Premiere über diese ganzen Jahrzehnte Vollgas gegeben haben, damit es überhaupt erst interessant wird, auch für andere Player.
Mhm, verstehe ich total. Und wie blickst du dann zugleich jetzt auf diese neue Situation? Ich hatte es eben gesagt, Telekom Magenta Sport hat sich entschieden, Rechte zu kaufen, ist jetzt auch dabei sozusagen. Aus deiner Sicht ein Problem oder eine Chance? Wie ist das?
Für mich ist es eine Chance. Ich bin ganz ehrlich, mein erster Gedanke war natürlich ein ziemlich gebrochenes Herz, weil das, was ich über eine Dekade da versucht habe aufzubauen, bröckelte dann knapp ein Jahr, nachdem ich weg bin, plötzlich wie so ein Kartenhaus zusammen. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und aus dem Nähkästchen geplaudert, es war immer wieder schon mal knapp. Also es gab Zeiten, wo auch die Chefetage damals noch von Comcast oben gesagt hat, ja, also diese DP World Tour, die brauchen wir eigentlich nicht mehr. So ein bisschen überspitzt formuliert. Und ich bin mit einem sehr geschätzten Kollegen, der bei uns die Rechte verhandelt, der ähnlich wie ich diese Sportart liebt. Wir sind tageweise, also jeden Tag, aber immer abwechselnd, mal er, mal ich, in die fünfte Etage in Unterföhring zu den Chefs rund um Charlie Klaassen gegangen, haben gesagt, ihr müsst bitte, bitte dieses Recht behalten. Und glücklicherweise haben sie es getan und ich erinnere mich, dann war es, glaube ich, war es Februar 2023, gewann sofort Marcel Sieben, danach gewann Nick Bachem. Wir hatten 12 deutsche Spieler auf der Tour, wir hatten plötzlich wieder Siege, war ja vorher auch eine 8-jährige Durststrecke und deswegen war das natürlich für mich am Anfang schade und traurig. Wenn ich aber jetzt drauf blicke, es ist eine überragende Chance. Nämlich nicht nur Dinge mit neuem Mut auszustatten und neue Wege zu gehen, sondern auch nochmal den Wert dieser Sportart und diesem ganzen Umfeld wirklich wahrzunehmen und vor allen Dingen auch zusammenzuarbeiten. Also ich würde mir wünschen, dass die Sender viel mehr miteinander arbeiten, gemeinsame Sache machen, um die Produkte zu stärken und nicht so zu tun, als würde es den anderen nicht geben.
Lass mich fragen, dich bringt man mit Sky in Verbindung, Gesicht von Sky, Golf haben wir gesagt. Was bedeutet das dann für dich? Also wir haben jetzt im Vorgespräch, deswegen können wir es ja auch besprechen, wir haben uns darauf verständigt, dass es nichts gibt, was wir nicht besprechen wollen. Gibt ja sowieso irgendwie auch keine kritischen Themen aus meiner Sicht. Hast du überlegt, wie du selber damit umgehst, mit dieser neuen Situation?
Ja, klar, das hat mich gerade so rund um die Weihnachtszeit schon extrem beschäftigt. Ne? Die emotionale Komponente hat in den meisten Fällen einen sehr positiven Hebel und eine positive Wirkung auch für mich selbst. Aber die kann natürlich auch echt nervig sein, weil mir Dinge nahe gehen. Und es war sehr undurchsichtig und sehr trüb irgendwie, wenn man in die Zukunft geblickt hat und nicht genau wusste, wo geht jetzt die Reise hin. Ich bin auch ehrlich, ich habe mit allen gesprochen, mit allen verhandelt. Die österreichischen Kollegen von Canal Plus haben sehr schnell sehr konkrete Angebote gemacht und mir das Gefühl gegeben, wenn du willst, kannst du hier dabei sein, eine ganz neue Storytelling von Golf auch irgendwie mit aufzuziehen. Ich bin jemand, der super transparent kommuniziert, habe sofort bei Sky im November gesessen, habe gesagt, ist das okay, wenn ich mit denen spreche oder das machen würde? Ja klar, mach. Und am Ende ging es dann noch so ein bisschen die Entscheidung Magenta oder Sky. Aber die Wahl ist dann auf Sky gefallen, weil ich auch gerne weiter die Majors machen wollte. Ich liebe das Masters, ich liebe die Open, ich liebe die großen Turniere, ich liebe Sachen wie den Solheim Cup. Und Sky ist auch am Ende immer noch so ein bisschen meine Heimat, wo ich sehr dankbar für bin, dass ich das Ganze machen durfte und wo einfach ein riesengroßes Vertrauen herrscht, wenn es um eine schnelle und unkomplizierte Umsetzung von Sachen geht. Und deswegen habe ich gesagt, on Air ist es Canal Plus und Sky, aber ich bin ganz eng im Austausch und super freundschaftlich auch mit den Jungs von Thingspool und Magenta und das ist so eine kleine Bubble. Ich meine, das kennen wir doch alle, wie wir hier sitzen und jeder draußen weiß doch, dieses Golf, da gibt's doch gewissermaßen gar kein Konkurrenzgeschäft, dafür lieben wir das alle viel zu sehr. Und deswegen ist es jetzt die privilegierte Situation, dass wir total offen reden und irgendwie das Beste aus allen Welten zusammenbringen können.
Wie wichtig ist es für dich, dass du regelmäßig vor Ort bist bei den Turnieren? Haben wir auch ja besprochen. Es ist natürlich was anderes, wenn man Golf kommentiert. Das geht oftmals auch, glaube ich, aus einer Box, wie man so schön sagt, aus Unterföhring oder wo auch immer, weil, glaube ich, die Kolleginnen und Kollegen dann auch vor Ort bei Turnieren ja nicht, kann man sich ja nicht so vorstellen, dass die jede Bahn mitgehen mit den Spielern, sondern die sitzen auch irgendwo, im Zweifel sogar dezentral. Aber du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, für dich ist es schon noch das A und O, dass du vor Ort bist und mit den Menschen sprechen kannst.
Ja, das ist nicht nur für mich, sondern ich glaube auch für die Community, für die Leute am Ende, die das konsumieren, ist das der absolute Gamechanger. Ich riech, wie es da ist, ich spüre, wie es da ist. Wind, Wetter, das sind alles so Sachen, die kann ich über keine App der Welt sehen. Und wir haben jetzt letztes Jahr zum ersten Mal getestet, dass wir uns so ein kleines Zelt dahin stellen, weil du sagst richtig, mit einer Internetverbindung und einem Laptop kannst du mittlerweile und hier dieser kleinen Kiste, die wir jetzt auch benutzen, kannst du von überall auf der Welt Golf kommentieren. Das heißt, dann haben wir uns in Altentann in Österreich und bei der BMW International Open in München hingesetzt, von vor Ort kommentiert, holen uns die Jungs nach der Runde hin, dann geht ein Martin Keimer kurz ein bisschen was essen, setzt sich danach bei uns in die Kommentatorenkabine und dann ist es eben nicht dieses 3 Minuten Post-Round-Interview, woran hattet ihr legen, sondern da kannst du eine halbe Stunde mit dem sprechen und mal wirklich analysieren, auf den Platz eingehen und wenn es dann ein bisschen windet oder auch mal ein paar Tröpfchen kommen, dann guckst du halt raus und schaust so, das merkt man gar nicht so, aber der Wind bläst schon, es wird auch kühler jetzt, also da geht's viel mehr um die Beobachtungen, die du hast, deswegen ist für mich das Moderieren und auch Kommentieren von vor Ort mit dem maximal möglichen Wert ausgestattet, weil du gehst, ich meine, du bist 4 Stunden oder 5 Stunden on air, da hat der Tag noch 19 Stunden, du gehst morgens hin, du redest mit einem Caddy, du redest mit einem Agenten, du redest mit einem Superintendent von der Tour, du redest mit dem Clubmanager, du kriegst Infos, die wären unmöglich zu recherchieren, selbst in einer Zeit von Social Media jetzt, wo eigentlich auf alles Zugriff herrscht. Das ist für mich der absolute Gamechanger und deswegen mache ich auch immer große Werbung dafür, wann immer es geht, bitte lasst uns nach vor Ort gehen und auch gerne Partnerschaften dafür machen. Da muss man halt den Turnierveranstalter oder die Firmen, die dahinter stehen, mobilisieren und begeistern, weil die wollen ja auch, dass ihre eigenen Turniere noch mehr im Schaufenster stehen als jedes andere Event, was es sonst so im Kalender gibt.
Schwierige Frage kommt jetzt, ich weiß, aber wir müssen da trotzdem, wir wollen da ran und müssen es ja auch aufbohren, wollen wir gemeinsam. Was braucht es aus deiner Sicht, dass wir das Spiel, die Emotionen im Kontext Golf, TV, Social Media einfach noch ein Stück weit besser transportiert bekommen? Auch direkt mit der Frage, machen die US-Amerikaner uns das vor drüben, wie man das besser macht, auch mit neuen Formaten? Gestern, hatte einen Termin im Mainzer Golfclub, da lief Sky im Hintergrund, da war dann dieses, ist das TGL heißt es, glaube ich, oder wo sie in der Halle spielen. Mhm. Da gibt's ja ganz, ganz viele neue Formate schon, wo sie verkabelt sind, die Jungs und so weiter und so fort. Ist es das oder ist es noch was anderes aus deiner Sicht?
Mut. Das wäre wahrscheinlich das übergeordnete Wort, was wir brauchen. Wir müssen mutig sein, Dinge auszuprobieren. Die Golflandschaft in Deutschland ist nicht nur, was die Medien betrifft, sondern die komplette Werte-Verhältnismäßigkeit immer noch sehr traditionell. Ich hörte eben von einer namentlich nicht genannten Quelle, wir müssen uns mal den Staub aus der Kleidung schütteln, hier auch im deutschen Golfsport. Und da gehe ich total mit. Und ich weiß, ich bin ein Typ, der unglaublich polarisiert, weil es natürlich viele von der etwas älteren Generation gibt, die sagen, man muss nicht immer geiler Schuss sagen, aber ich muss auch nicht immer sagen, toller Golfschlag. Ne? Also so, ich glaube, den Mittelweg zu finden, ist sehr, sehr wichtig. Und wenn wir diese Sportart auf eine neue Ebene bringen wollen, dann müssen wir A, diese Ebene definieren und die kann nur Dynamik sein, die kann nur Interaktion sein, auch mit den Leuten, dass du einfach sehr eng mit den Menschen und den Fans zusammenarbeitest, dann musst du das eben auch mit Leben füllen. Und ich habe das große Glück gehabt, ganz gut in einer gewissen Zeit gegen die Murmel zu hauen und mit vielen der Jungs auch Kontakt zu haben, sehr vertrauensvoll. Und pardon, aber die kotzen alle, wenn die diese Kommentare hören, wo nur noch die Schläge, die 30 Zentimeter an der Pinne liegen, als besonders bezeichnet werden. Und da wehre ich mich mit Händen und Füßen gegen. Wenn ein Profigolfer aus 180 Metern ein 6er Eisen aus einem widerlichen Bermudagras 5 Meter an die Pinne haut, auf einem Grün mit einem 13er oder 12er Stim, das ist eine Murmel auf einer Glasplatte, dann ist das außergewöhnlich gut. Natürlich haut der von den 10 nicht 10 dahin.
Geiler Schuss ist das halt.
Ne? Das ist ein geiler Schuss, ganz genau. So. Und ich möchte diese Wertschätzung haben, weil ich finde, alles andere wird der Sportart nicht würdig. Und nur, weil Lieschen Müller zu Hause die Besonderheit nicht versteht, weil Golf, ich würde jetzt mal behaupten, von 95% der Menschen, die es ausführt, gar nicht in der Komplexität in diesem Profibereich verstanden wird. Und das ist super okay. Aber dann lass uns doch bitte einen Weg finden, genau diese Lücke zu schließen und den Leuten erklären, warum ist es so. Mir blutet es doch das Herz, wenn ich manche Menschen kommentieren, sehe, höre, überall. Und dann blenden die zum Beispiel eine Spinrate auf einem Driver ein. Oder machen eine ganz tolle Slow-Mo von irgendeinem Schwung. Und dann hörst du nichts. Das finde ich dann schade. Dann lass uns doch sagen, warum ist eine 1875er Spinrate gut? Warum fliegt der dann 30 Meter weiter? Oder ne, wie so? Lass uns dann machen wir eine gemeinsame Reise daraus. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dafür brauchen wir Mut und eine gewisse Form von bedingungsloser Überzeugung auf allen Seiten.
Bei mir rennst du offene Türen ein. Lass mich nochmal nachfragen, was können wir aus anderen Sportarten mitnehmen? Also gar nicht so sehr von König Fußball. Ich finde, die tun sich dann auch immer sehr, sehr schwer, mal im Kontext Medialisierung und mal Insights, um mal was anders zu machen. Mittlerweile feiern sie sich, also ich liebe die Sportart, nicht nur, weil ich da irgendwie auch beruflich herkomme, aber feiert sich irgendwie König Fußball, dass man jetzt mal Bilder aus der Mixzone hat oder wenn irgendwie ein Bus ankommt. So, also wenn es das ist, okay. Aber wenn wir das mit Eishockey vergleichen, da ist es völlig normal, dass Spieler während des Spiels für Kurzinterviews rausfahren an die Bande. Man kann sich darüber unterhalten, ob die Kurzinterviews immer so gehaltvoll sind, wie man es gerne hätte. Aber die sind da schon viel weiter. Konkret jetzt für unsere Sportart gefragt, bis wohin, auch du aus medialer Sicht, würdest du sagen, kann man gehen und wo ist die Grenze? Also verkabeln hatte ich eben schon angedeutet. Würdest du so weit gehen, dass man auch mal auf so einer Runde jemanden kurz rausnimmt, der gerade...
Passiert doch schon.
Genau, und da wollte ich drauf hinaus. Also sind es solche Sachen?
Ich finde, wir sind da sogar ziemlicher Vorreiter, ehrlicherweise. Ja, also und da ist die DP World Tour, weil du eben die PGA Tour angesprochen hast, um Meilen voraus. Ich meine, was macht die DP World Tour, der European Tour, für geile Formate? Wenn ich an diese 14 Club Challenge denke oder dieses kriegst du 500 Bälle schießen Hole in One, wo sich die Besten dieser Welt die Zähne ausbeißen, davon morgens Sonnenaufgang bis spätabends stehen mit Blasen an den Händen und kriegen diese Drecks Mummel nicht in das Loch. Also die besten Spieler der Welt, ich finde das toll. Mit Fieber oder die Top Tracer Challenge und was es da nicht alles gibt. Ich finde es einfach großartig, was die machen. Mein großes Manko, und da würde ich am ehesten rangehen, ist das Slow Play. Ich möchte, dass die Runden nicht mehr 6 Stunden dauern. Ich möchte nicht 3 Minuten Scotty Scheffler beim Puttlinie lesen zugucken. Auch wenn ich verstehe, dass es total wichtig ist, aber der ist rechts, links, der ist downhill, der ist schwierig zu spielen. Ja, aber ich würde mir wünschen, dass bei allem Respekt vor einer nötigen Vorbereitungszeit da einfach ein bisschen mehr Tempo reinkommen muss. Also wer mal, und wir sehen ja immer nur die Spitze des Eisbergs, viele der Schläge, die man im Fernsehen sieht, sind ja nachgereicht. Wenn du, und ich war immer ein schneller Spieler in meinem Leben, wenn du mit Patrick Reed mitgehst und kein Choleriktraining vorher gemacht hast, dann wirst du ausflippen. Dann willst du auch so eine Box haben da hinten, wo du quasi keinen Ton hörst, um einfach mal laut zu schreien. Der steht 2 Minuten wackelnd an dieser Ansprechposition. Das ist abenteuerlich. Und das würde ich mir wünschen, dass das ein kleines bisschen schneller geht. Aber ansonsten, ich finde das toll. Wir hören die Jungs während der Runde vielleicht mal einen Caddy verkabeln. Das fände ich ganz schön. Dass wenn die Jungs wirklich miteinander reden, worüber reden die, wie sehr gehen die ins Detail, warum entscheiden die sich, und das fehlt mir manchmal so ein bisschen, die Nachbereitung. Das Shot-Thinking auf dem Weg dahin finde ich super. Aber was sagt der Spieler dem Caddy, wenn er das Ding jetzt 15 Meter lang gehauen hat? Faucht er den dann an? Also diese Konversation würde mich riesig interessieren.
Ja, nehmen wir mal mit. Die Deutsche Golfliga steht vor der Tür. Wir können ja uns auch da ein Stück weit irgendwie ein bisschen ausprobieren.
Haben wir Narrenfreiheit beim Final Four?
Das glaube ich nicht, aber wir wollen uns ja offen und innovativ zeigen. Lass mich noch einmal nachfragen, weil mich das beschäftigt. Vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen aus einem anderen Sportart, Tennis. Coco Gauff, glaube ich, bei den Australian Open wurde dann so weit mit Kameras quasi verfolgt, nicht verfolgt, also die Kameras waren so installiert, dass man dann auch sehen konnte, wie sie nach dem Spiel irgendwie total einfach genervt war und Schläger kaputt gehauen hat. Jeder, der selber Sport macht, weiß, dass sowas mal passieren kann. Ist das so eine Ebene, wo du sagst, auch nochmal als so mit der Mediensicht, das braucht es nicht? Oder sind es heutzutage eben auch die Bilder, die man zeigen muss, damit ja man gewisse Menschen auch nochmal anspricht? Du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will. Aber es ist ja schon der Punkt, wo zieht man eine Linie? Also ich würde jetzt auch nicht zwingend sagen, man muss in allen Kabinen eine Kamera haben, weil es muss ja schon nochmal irgendwie eine gewisse, oder? Eine Intimität von Spielern irgendwie.
Ich hätte wahnsinnig gerne in allen Kabinen eine Kamera. Nicht da aus dem Grund, den du jetzt denkst.
Nein, ich denke das nicht.
Die Frage ist, wann distribuiere ich das Zeug? Ne? Ob das live draufgehen muss oder ob ich es dann irgendwie für eine Zweitverwertung nehme, auch in der Kabine 3 Tage später die Ansprache rauszuhauen. Das finde ich schon interessant. Das muss gar nicht unter Verschluss der Öffentlichkeit sein. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Menschen, die das da auf allerhöchstem Niveau betreiben, bei Kenntnisnahme der Tatsache, dass sie einen riesigen Preis dafür bezahlen. Die müssen alle wahrscheinlich ihre Jugend aufs Spiel setzen und die haben alle keine Chance, um ein normales Leben zu führen. Und wenn sie es dann schaffen, stehen sie im Schaufenster und werden die ganze Zeit beobachtet. Aber die haben auch eine große Vorbildfunktion. Das heißt, wenn die einen Schläger zerhacken, okay. Mich bekommst du immer über das maximale Maß an Authentizität. Und wenn die Lust hat, diesen Schläger zu zerhauen oder weint oder irgendwas, natürlich ist die Grenze immer, die muss respektvoll sein und die kann jetzt nicht, wie damals, ich erinnere mich, dass Stefanos Tsitsipas seinen Vater mal bei einem United Cup so zusammengeschrien hat, also auch wirklich mit übelsten Beleidigungen auf Griechisch, das ist dann natürlich irgendwann die Red Flag, aber grundsätzlich, es ist doch gut, die Leute so zu sehen, wie sie sind. Und es ist doch verständlich, dass wenn ich ein Match verliere, dass ich todtraurig bin und frustriert bin. Diese Menschen, die buttern so viel da rein, die geben so viel auf. Und das sind Profisportler. Die sind nicht happy, wenn sie Zweiter sind. Vielleicht eine Woche später. Die sind auch nicht happy, wenn sie 14. sind. Die wollen dieses verdammte Ding gewinnen. Und je näher sie dran sind, desto mehr tut es weh, wenn ich es verliere und nicht erreiche. Und dann finde ich die Emotionen wunderbar. Und wenn Coco Gauff einen Schläger zerhackt, jawohl, wer von uns schmeißt denn dann den ersten Stein? Also wir haben doch alle unsere Mankos. Ich finde es völlig okay und finde genau die Bilder sind gut, wenn man sie richtig interpretiert.
Mhm. Gut, wie blickst du auf das, wo stehen wir aktuell sportlich? Also haben wir heute auch schon gehört, das Jahr ist eigentlich ganz gut losgegangen. Wir haben Turniersiegerin, Turniersieger. Und es ist ja auch immer ein Reflex, das hat man ja auch beobachten können, wenn dann so ein Turniersieg kommt, dann geht auf einmal ein bisschen was, ne? Also dann der Boulevard ist irgendwie da, die Bild-Zeitung, klar hängt das auch ein bisschen damit zusammen, dass es da Menschen gibt, die die Sportart geil finden. Das
endlich,
ist ja, das gehört dazu, aber so muss
danke,
das sein.
Carly.
Ja. Carly, vielen Dank, schöne Grüße. Also unerlässlich, oder, dass der sportliche Erfolg da ist?
Natürlich, und wenn ich mir angucke, auch bei allen Statistiken, wie viel kommt tatsächlich nach von der Jugend und so, aber guck dir doch mal den Status quo an. Ich glaube, damals gewann Martin Keimer 2014 die US Open und dann meine ich, hat Marcel Sieben zwischendrin nochmal auf der Challenge Tour gewonnen. Aber wir hatten bis zum Sieg von Max Kiefer, wann war es, 2021 in Tschechien, keinen deutschen Turniersieg mehr. Das waren fast 8 Jahre. Und seitdem ist kein Jahr vergangen, wo wir bei den Herren keinen Sieg gehabt haben. Stefan Jäger gewinnt mal kurz die Houston Open gegen Scottie Scheffler auf der PGA Tour. Ich finde den Status quo, den wir im Moment haben, so genial. Jetzt bin ich ein riesen Freddy Schott-Fan, weil ich den kenne, seitdem er 15 ist. Und ich liebe diesen Menschen aus dem tiefsten Süden meines Herzens, weil er so ist, wie er ist, weil er nicht der Prototyp des Golfers ist und trotzdem diesen Erfolg schafft und auch mehr als verdient hat. Selina Sattelkau gewinnt jetzt Back-to-Back-Dinger. Und jetzt lass uns doch mal, wenn wir über die Zukunft reden, dann müssen wir auch einen Tim Horn mal kurz erwähnen, der, glaube ich, von den 12 Events, die er auf diesen europäischen Rankings gespielt hat, ein Event hatte, wo er mal eine Runde nicht unter Par gespielt hat. Das war eine Even-Par-Runde und er wird trotzdem Vierter. Ich glaube, es war in Irland oder in Schottland oder so. Sonst hat er nur rote Nummern da stehen. Ein Henry Liebwein zum Beispiel, der geht mit 14 Jahren in die USA und spielt da alles kaputt. Also ich verstehe, dass wir uns Sorgen machen, wenn wir sehen, okay, wir haben jetzt irgendwie 10% weniger 6- bis 14-Jährige, die im Verband sind im Vergleich zu vor 10 Jahren. Aber wenn die wenigen, die da sind, gut ausgebildet werden, dann ist doch alles cool. Ich bin zu weit davon weg, zu bewerten, wie gut wirklich unsere Förderung ist, unsere Jugendförderung ist, unsere Sichtung ist. Da gibt's andere, die können das besser bewerten. Mein Eindruck ist, da haben uns andere Länder schon noch was voraus, ehrlicherweise, wenn es da um diesen bedingungslosen Support geht. Aber solange wir da dran bleiben, glaube ich, haben wir eine Menge Spaß in den nächsten Jahren.
Nachwuchsunterbau hast du schon angesprochen. Deutsche Golfliga hatte ich eben auch schon gesagt. Irgendwie so habe ich angefangen, war mein erstes Wochenende mit dem Final Four. Was macht diese, weil ich das auch von dir weiß, dass du dieses Format, nicht nur das Final Four, sondern auch die Deutsche Golfliga so unglaublich leidenschaftlich und gut findest. Was ist es, was es ausmacht für dich?
Die DGL ist für mich im europäischen Golf absolute Benchmark. Die Art und Weise, wie das organisiert ist, die Art und Weise, wie das distribuiert wird, wie man Menschen elektrisiert. Ich meine, da gibt's natürlich, wenn du runter in die Ligen gehst, es wird auch eine 95 nach der nächsten gefeuert. Aber trotzdem ist es unfassbar spannend und die Leute sind da und da steht das ganze Team da und feuert den Putt an oder jubelt, wenn da einer seinen Drive auf 2,15 Mitte Bahn haut. Ja, also ich finde es großartig, was da an Team Spirit geschafft wird, weil Golf ist so viel mehr als diese vermeintlich langweilige Sportart, wo man alleine über den Platz läuft, gegen sich selbst spielt. Ja, am Ende ist es das. Du musst wenig Schläge machen und spielst gegen dich selbst. Aber dieser ganze Teamgedanke, auch die Tatsache, dass wir das nicht wie früher nur an einem Wochenende machen. In Österreich ist es noch immer so. Die komplette Liga, die komplette Meisterschaft wird an einem Wochenende gespielt. Ja, gab's Phasen, wo das bei uns auch der Fall gewesen ist. Aber die Tatsache, dass wir jetzt diese 5, 6 Spieltage haben, wenn du die Relegation mit reinnimmst, dass du dich qualifizierst. Die Tatsache, dass das Final Four Matchplay ist. Ich finde es großartig. Und jetzt habe ich natürlich zum Final Four eine besondere Beziehung. Aber das ist für mich das unterrepräsentierteste Event, was wir im kompletten Kalender haben. Wenn die Menschen das nicht wissen, und ja, wir sind abgesoffen die letzten 2 Jahre im Riedhof, deswegen glaube ich, wird es dieses Jahr besser. Aber kommt hin und guckt euch das an. Das ist so genial. Und die Qualität, der Jungs und Mädels, die da spielen, da könntest du denken, du bist auf der Tour. Und wie viele schaffen's? Ne? Guck dir die Christine Eisenbeißers und alle an und Helen Briem, die haben alle Final Four gespielt. Yannick de Bruyne kommt dahin letztes Jahr und ist Tourprofi. Ist doch genial.
Ja, Markenbotschafter Deutsche Golfliga, sehr gut, haben wir vorher haben wir nicht vorher besprochen. Aber ich muss das auch nochmal sagen, weil ich das auch ganz vielen aus meiner Community oder meinen Freundinnen und Freunden sage, dass das, ich bin da wirklich bei dir. Das ist ein Event, was zwingend mehr Aufmerksamkeit braucht. Und jeder Zuschauer, jede Zuschauerin und Zuschauer, glaube ich, ist da irgendwie Gold wert. Und lass mich auch einmal sagen, vielleicht kannst du das nochmal sagen, ganz viel ist auch anders, als man denkt. Also wenn ich zum Beispiel, ich glaube, die, die hier sind, waren höchstwahrscheinlich alle schon mal da, wenn nicht Pflichttermin in diesem Jahr zum Final Four. Denn allein die Siegerehrung, das müssen wir einmal besprechen. Das ist ja etwas ganz anderes, als man das vielleicht vom Fußball oder aus anderen Sportarten kennt. Also vielleicht kannst du da ein bisschen was skizzieren, was da los ist, denn da läuft nämlich, das ist Party am Ende des Tages.
Von Anfang bis Ende ist das Party und das soll gar nicht abwertend klingen, sondern total lobend und respektvoll und wirklich voller Eindruck und einfach Respekt. Das geht los, dass sich jede Mannschaft am Freitagabend mit einem eigenen Walk-in-Song da präsentiert. Dann kommen die hin, schallender Applaus, die Leute und die kämpfen am nächsten Tag gegeneinander um die deutsche Meisterschaft. Die jubeln sich da in den höchsten Tönen hoch. Die kennen sich natürlich auch alle aus den Landeskadern. Die fangen morgens um 7.30 Uhr an zu spielen, machen 36 Loch am Tag, weil es gibt ja auch noch Spiel um Platz 3. Vierer, Einzel, bei strömendem Regen zuletzt. Ein Learning von mir, was die Siegerehrung angeht. Ich nehme beim nächsten Mal auf jeden Fall 3 Regenmäntel mit und ziehe mir die über, weil da hast du eine Bier- und Shampoos-Dusche nach der nächsten. Ich glaube, keiner der zumindest männlichen Spieler hatte danach noch eine Stimme. Also wenn du dich nach der Siegerehrung, da wird ja nach so 1-2 Apfelschorlen werden da getrunken, wenn ich mit denen unterhältst, du denkst, du bist auf dem Kiez. Das ist großartig. So, und du guckst nur in glückliche Gesichter, weil die natürlich auch alles rauslassen, wofür die das ganze Jahr gearbeitet haben. Und es ist frei zugänglich. Die Leute können mit den Spielern da feiern. Mit den Fans. Also es ist nicht so, dass die dann im abgetrennten Bereich sind und wie die Superstars hofiert werden. Nein, die sind greifbar, die sind dankbar und es ist ein sehr besonderes Event.
Ja, also absolut. Aber wirklich, Empfehlung muss jeder hin. Lass mich nochmal ein, zwei andere Themen dich fragen. Und zwar hatten wir heute auch schon so ein bisschen besprochen, so Einstiegsbarrieren zum Thema Golf. Wie blickst du auf diese Vielfalt, die aktuell aus meiner Sicht ja schon da ist? Also es gibt natürlich Clubs, die haben Mitgliedschaften, die haben eine Aufnahmeliste, da weiß man ganz genau, wie es läuft, aber es gibt auch von Topgolf über Potgolf haben wir ja hier auch zu Gast in unseren Reihen. Es gibt ja so ganz viele andere Möglichkeiten einzusteigen. Ist das aus deiner Sicht zum Beispiel auch auf Topgolf vielleicht mal runtergebrochen? Ist das etwas, wo du eine Sympathie für hast oder sagst du eigentlich nicht so?
Das ist für mich der absolute Gamechanger, ehrlicherweise. Sind wir doch mal ehrlich, wie viele Golfplätze kennt ihr, wo eine Bushaltestelle ist? Kennt jemand einen? Ja? Hamburg-Arnsburg, okay. Also, ich glaube, wir sind uns einig, es sind wenige. Wie wollen wir die Kids da hinholen? Es ist doch unmöglich. Du bist immer davon abhängig, dass A, deine Eltern idealerweise irgendeinen Kontakt zum Golf haben oder die Kumpels und du dann durch Zufall da reinkommst. Aber vor allen Dingen, es ist immer ein riesengroßer logistischer Aufwand. Das heißt, bitte, ich möchte mehr Indoor-Anlagen haben. Ich möchte mehr Möglichkeiten haben, wo ich virtuell draufknallen kann. Lasst uns nicht mehr mit den Kindern auf die Bowlingbahn gehen oder sondern ins Topgolf gehen und da den Geburtstag gerne feiern. Wenn das der erste Schritt ist, ist doch super. Der erste Schritt muss doch über Freude, über Party, über Spaß kommen. Da braucht man nicht über Etikette, über Platzreife, über Regeln zu sprechen. Die müssen Spaß dann haben, diese Murmel zu treffen. Und das ist ja wie bei uns Erwachsenen. Ein Kontakt, einer, reicht. Und du hängst an der Nadel, ne, metaphorisch gesprochen. Da hat dich diese Sportart in ihrem Bann. Und ich finde es großartig, wenn wir mehr solcher Möglichkeiten bekommen. Wenngleich ich weiß, es ist unglaublich schwierig. Also hier gibt es ja viele Menschen, die auch wahrscheinlich mit Indoor-Golf zu tun haben, auch die Pflege dieser Anlagen, was machst du mit den Dingern im Sommer, hast du Mitgliedschaftsmodelle, das ist schon sehr, sehr herausfordernd.
Ja, absolut. Auch da vielleicht nochmal aus gestern aus Erfahrung gesprochen, der Geschäftsführer von Mainzer Golfclub sagt, dass das ein Riesenvorteil ist, dass da nämlich ein Bus hinfährt und die Leute da auch mit dem Bus hinkommen. Also passt genau, was du glaube ich, sagst. Und dann, wenn ich dich zu Gast habe, müssen wir noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Bitte. Also, wer war denn so der schwierigste Interviewpartner im Kontext Golf?
Im Golf? Schwierig im Sinne von unhöflich oder einfach nur von maulfaul?
Ja,
oder?
Eher das. Also wen musstest du so besonders kitzeln? Und es gibt ja auch, ich glaube, das weiß man dann, es gibt auch vielleicht Momente, wo man alles versuchen kann und wo es nicht klappt, oder?
Ja. Die meisten von den Jungs sind super cool. Wo du ein rotes X im Kalender machen musst, dass der Junge gute Laune hat, wenn er von der Runde kommt, ist Bernd Wiesberger zum Beispiel. Der ist immer grumpy. Immer. Der ist immer schlecht gelaunt. Immer was zu motzen, auch wenn er eine 65 spielt. Der kommt von der Runde und ist erstmal auf gut Deutsch gesagt am Kotzen. Wirklich. Und dann holst du ihn. Und der hatte damals eine Agentin, die hieß Fiona. Und dann, ich hatte dann immer brav angefragt und so. Sagt er, ja, heute nicht. Ich sage, ey, der spielt eine 65. Der muss jetzt auch bitte hier hinkommen. Er kam dann auch immer. Aber mit Bernd war es dann meistens gut, wenn man das eher eine Stunde später gemacht hat. Und es gibt ein paar, ich habe eben Patrick Cantlay schon mal genannt, der ist dann auch eher so einer, der möchte das sehr schnell hinter sich bringen. Aber es ist wahnsinnig schwierig, jemanden rauszupicken, der da wirklich auf der Seite unsympath ist, weil das alles sehr coole Jungs sind. Und das ist der große Unterschied übrigens auch zum Fußball, wo die Jungs mit 14 jede Form von Selbstständigkeit abgenommen bekommen, weil die von der Schule abgeholt werden, zu den Internaten gebracht werden. Alle kümmern sich um sie. Sie sind das Zentrum aller Handlungen. Im Golf musst du das hardcore erarbeiten und du musst auch aus einem guten Elternhaus kommen, weil du brauchst, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber inklusive ersten ein, zwei Jahren auf der Tour brauchst du fast eine halbe Mio wahrscheinlich, wenn du vom achten Lebensjahr eine richtig gute Förderung haben willst. Das muss irgendwie bereitgestellt werden. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass in so einem Elternhaus die Soft Skills und Werte wie Etikette, Höflichkeit, Verbindlichkeit, Ehrlichkeit, Pünktlichkeit groß geschrieben werden, die ist dann auch schon eher überdurchschnittlich. Und deswegen sind die meisten wirklich super cool.
Und gibt es jemanden, den du unbedingt mal vor der Kamera und dem Mikro haben wolltest und wo du echt happy warst, wo du sagst, das war so Bucketlist für mich, den wollte ich gerne interviewen?
Ja, Tiger natürlich, ne? Also Tiger mal eine Frage zu stellen, ist schon immer besonders, mal diese Hand zu schütteln, mal in diese Augen zu gucken, das ist schon sehr, sehr cool. Aber ich hätte Arnold Palmer sehr gerne mal gesprochen und mit dem so ein bisschen gequatscht. Aber na klar, also alle großen Jungs, Tiger, Scotty Scheffler, Rory McIlroy. In meiner Jugend waren Jungs wie Lee Westwood, waren die absoluten Helden. Ne? Den habe ich auch immer, da habe ich gemerkt, dann stehst du da und guckst, okay, ich muss eher runtergucken bei ihm, aber du guckst dann auf sie rauf, ne, so was den Respekt angeht und hast plötzlich merkst, okay, oh, ich habe einen 140er Puls oder sowas, ich bin aufgeregt, toll. Das sind alles wahnsinnig tolle Typen.
Und wenn wir auf die Events blicken, was ist es da? Also ist es Ryder Cup, ist es das Masters, sind es die Open, ist es alles? Wie ist es?
Ja, Ryder Cup ist Speerspitze, was Atmosphäre angeht, weil es eben so besonders ist, auch wenn es jetzt 2025 in Bethpage durchaus unter der Gürtellinie hier und da gewesen ist. Was die ganze Mystik angeht, musst du Augusta nennen, weil es eben ein Ort ist, der so unantastbar ist. Du hast kein Handy dabei, du darfst nichts haben, du hast nirgendwo ein digitales Scoreboard oder so.
Also du darfst auch als Medienschaffender kein Handy dabei haben?
Ich habe einmal in einem Jahr ein Handy dabei haben dürfen, weil unsere Übertragungstechnik von Sky erfordert hat, dass ich quasi den Rückton aus München, aus der Regie, über ein Handy bekommen habe. Das war aber ein solcher Kraftakt und ich musste mich so mit denen anlegen, dass ich einen hohen Preis dafür bezahlt habe. Denn jeder First-Timer in Augusta darf normalerweise den Platz an dem Montag nach dem Turnier spielen. Und ich hatte auch, glücklicherweise bin ich in der Lotterie gezogen worden, dann habe ich mich so mit denen angelegt und habe wirklich da, ich habe das bis nach ganz oben bei denen eskalieren lassen, bis wir diesen verdammten Sticker haben konnten fürs Handy, damit wir diese ganzen Live-Schalten machen konnten. Und als wir dann den Sticker bekommen haben, hieß es, ja, hier hast du den Sticker, viel Spaß bei der Übertragung. Übrigens, wir haben einen Fehler gemacht bei der Lotterie, du darfst doch nicht am Montag spielen. Also könnt ihr mal abstimmen, ob ich kognitiv teilmöbliert gewesen bin, bei der Art und Weise, mich zu verhalten. Ich glaube, die Chance kriege ich in diesem Leben nicht mehr. Aber ich mache alles für die Community.
Ja, verstehe schon. Gibt es eine Headline, die du gerne im Kontext Golf und deutsche Spielerinnen oder Spieler mal hören würdest oder vielleicht sogar sie selber ein bisschen durch ein Interview rauskitzeln würdest?
Witzigerweise bin ich gestern gefragt worden, was ich mir total wünschen würde, mitzuerleben. Und es kann eigentlich nur sein, ich würde gerne nochmal einen deutschen Major-Sieg irgendwie haben. Wir sind ja grundsätzlich vom Glück geküsst, dass wir viele gute Jungs und Mädels gerade draußen auf der Tour haben. Im Moment sind zwei Damen für den Solheim Cup qualifiziert mit Helen und Esther. Wir hatten zumindest mal aus deutschsprachiger Sicht dann auch immer Sepp Stracker mal im Ryder Cup mit dabei. Und ich würde mir natürlich unglaublich wünschen, wenn jemand zum Beispiel wie Matti Schmidt, dem traue ich das wirklich zu, dass der Matti in der Lage ist, den nächsten Schritt relativ zeitnah zu machen. Und ein Turniersieg kann ganz oft diesen Knoten lösen und einfach alles freisetzen. Dann hast du bewiesen, ich kann gewinnen, und du gehst mit einem anderen Mindset in diese Turniere rein. Das heißt, ich würde wahnsinnig gerne einen deutschen Spieler beim Ryder Cup begleiten, und ich würde noch lieber einen deutschen Major-Sieg irgendwann miterleben dürfen.
Top. Danach kann eigentlich nichts mehr kommen. Vielen Dank, Flo, nochmal an dieser Stelle.
Sehr, sehr gerne.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hat Spaß gebracht. Ciao.